Ja, freue ich mich, dass ich heute Morgen wieder bei euch sein darf. Und ganz liebe Grüße natürlich von meiner Familie und von den Geschwistern in Marktoberdorf. Vielleicht noch ein Gedanke vorneweg zu dem, was der Gerald gerade eben mir schon vorgelesen hat. Wir haben eben in der Gemeinde damals beschlossen, wir würden gerne alle 3 Monate, also alle Vierteljahr, so einen Seminartag bei uns anbieten zu verschiedenen Themen. Einfach, weil wir den Eindruck hatten, dass es wichtig ist, auch ganz systematisch bestimmte Themen angehen zu können. Und wir hatten ja gestartet mit diesem Thema Bibellesen mit Gewinn vor 2,5 Monaten, im Juli war das, und würden jetzt gerne eben Ende Oktober, am 30. Oktober, diesen zweiten Seminartag veranstalten. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Gut wäre es bloß, vielleicht vorher kurz eine Rückmeldung zu geben. Da steht ein Kontakt drauf, entweder über E-Mail oder WhatsApp oder eben auch ein Anruf für die, die weder das eine noch das andere nutzen. Genau, und Thema dort ist eben, auch aus ganz aktuellem Anlass, haben wir uns überlegt, wäre es gut, mal gemeinsam nachzudenken über die Frage, wie kann ich denn eigentlich Wahrheit und Lüge unterscheiden? Was brauche ich eigentlich dazu? Und auch, wie geht denn der Feind der Wahrheit vor? Wenn ich mir das nämlich in der Bibel anschaue, dann lerne ich auch ganz viel davon, was wirklich am Ende wichtig ist. Und wenn wir seine Gedanken verstehen lernen, so sagt es ja auch Paulus im 2. Korintherbrief, dann können wir natürlich auch ganz anders darauf reagieren. Seid herzlich eingeladen. Im zweiten Teil würden wir dann auch so ein paar Beispiele anschauen, mit denen wir in unserem Alltag konfrontiert sind. Und das, was wir im ersten Teil uns auch gemeinsam anhand der Bibel erarbeitet haben, dann mal anwenden auf diese Punkte. Und da gibt es auch ein paar Themen, die momentan noch im Allgäu aktuell sind. Deswegen haben wir doppelt gedacht, wäre es vielleicht ganz wertvoll, so dieses Thema mal gemeinsam zu betrachten. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Wie beim letzten Mal wäre es so, dass zwischen den Unterrichtseinheiten, das sind 5 Unterrichtseinheiten, 3 am Vormittag, 2 am Nachmittag, und zwischen den Unterrichtseinheiten gibt es dort kleine Erfrischungen und auch Stärkungen. Das war beim letzten Mal auch so, und mittags wird man dann wieder vom Modeon-Restaurant das Speiseangebot nutzen. Genau. Gut, ja. Aber nun zum Text von heute. Wir wollen heute Morgen hineinschauen in das erste Buch der Könige. Und ich bin dort letztens bei meiner Bibellese an einem Vers hängen geblieben. Über den hatte ich schon ein paar Mal nachgedacht, aber da hat er mich nochmal so richtig bewegt. Und das hatte einen Hintergrund. Wenn wir einmal die Schrift studieren, dann merken wir, dass die Schrift ein großes Thema hat. Was ist das Thema der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite? Super. Da kann man in einem Wort zusammenfassen, das ist Jesus Christus. Und der Herr Jesus hat es einmal auch den Schriftgelehrten und den Pharisäern gesagt, wenn wir an die Stelle in Johannes 5 denken, da sagt er ihnen, suchet in den Schriften, und dann sagt ihnen, denn? Jawohl, denn sie sind es, die von mir zeugen. Oder wenn wir an die Situation denken, als der Herr Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet, und dann heißt es, dass er ihnen die ganzen Schriften ausgelegt hat, das muss eine gewaltige Predigt gewesen sein. Die gibt es leider nicht online, die können wir dann in der Ewigkeit vielleicht uns mal anhören, das muss gewaltig gewesen sein, was er ihnen da alles ausgelegt hat. Und so ist es, wenn wir starten mit der Schrift, dann sehen wir von der ersten Seite weg bis zur letzten Seite weg, hat die Schrift ein großes Thema. Jesus Christus. Und dann gibt es immer wieder auch so Highlights, die einem so richtig hängen bleiben. Und wenn wir beispielsweise an die erste Verkündigung des Evangeliums denken, wann hat denn die stattgefunden? Wann wurde das erste Mal ganz konkret vom Tod Jesu geredet und der Erlösung, die im Tod Jesu kommt? Jawohl, 1. Mose 3, Vers 15, also ganz am Anfang, wo es dann heißt, dass der Same der Frau, der Nachkomme der Frau, wird der Schlange den Kopf zertreten und sie wird ihm die Ferse zermalmen. Da ist schon die Rede davon, dass Jesus, dass ein Nachkomme der Frau kommen wird und er wird der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten, aber es wird ihm auch Schaden zugefügt, wird ihm die Ferse zermalmen. Und da ist schon der erste Blick auf das Leiden Jesu, in dem er letztlich diesen Sieg errungen hat. Und dann gehen wir weiter durch die Schrift und stellen fest, dass an so vielen Stellen der Blick auf Jesus geht. Das ist gewaltig. Selbst manchmal in Gegenständen. Als beispielsweise die Hure Rahab, die Männer aus dem Fenster lässt. Was gebraucht sie denn da? Ein rotes Seil. Und jetzt ist es sehr spannend. Im Hebräischen gibt es verschiedene Worte für Seil. Das Wort, das hier gebraucht wird, für das rote Seil, bedeutet Hoffnung. Das war eine rote Hoffnung. Und was hing denn an dieser Hoffnung für diese Männer und für die Rahab? Ihr Leben. Und da haben wir auch einen Hinweis wieder auf was? Auf Jesus und sein Blut, in dem wir das Leben haben. Verstehen wir? Ja? Und so finden wir viele Stellen. Ne? Oder denken wir beispielsweise an den Jakob. Als der Jakob auf der Flucht war, gell? Vor seinem Bruder Esau, ne? Da hat er natürlich selber teilgehabt an dieser ganzen Geschichte mit dem Betrug. Und dann ist er auf der Flucht und jetzt bricht für ihn da ein bisschen eine Welt zusammen. Ne? Der war ja so ein bisschen das Muttersöhnchen. Der war im Übrigen schon über 70, als er dort auf der Flucht war. Gell? Das ist ganz interessant. Wenn man mal die biblischen Zahlen rekonstruiert, dann war das gar nicht mehr, war der gar nicht mehr so jung zu dem Zeitpunkt. Ne? Aber es war eine große Dramatik. Der konnte selber noch gar nicht abschätzen, was die Konsequenz aus seinem Handeln war. Na? Seine Mutter, die Rebekka, die ihn so lieb hatte, die sah er nie wieder. Das müssen wir wissen. Gell? Manchmal hat Sünde furchtbare Folgen in dieser Welt. Wir dürfen eines wissen, Jesus vergibt Sünde. Und wenn Jesus vergeben hat, dann ist die Beziehung zu ihm in Ordnung und dann darf ich mich jede Sekunde meines Lebens in ihm geborgen wissen. Aber das heißt nicht, dass er alle Folgen der Sünde in der Horizontalen auch wegnimmt. Da lässt er manche Dinge stehen, weil es gut für uns ist. Auch wenn es weh tut. Aber wir dürfen trotzdem wissen, es ist alles in Ordnung und ich bin gesegnet in Christus. Und dann kommt der Jakob auf dieser Flucht, ne, findet er zum Ruheort, heißt es im Lied, nur einen Stein. Gell? Das Lied Näher mein Gott zu dir erzählt die Geschichte von Jakob, na, wenn wir da mal genau drauf aufpassen. Finde ich zum Ruheort nur einen Stein. Na, so war es bei ihm auch, der hat zum Ruheort nur einen Stein gefunden. Aber was passiert in dieser Nacht? Der sieht eine Himmelsleiter. Da ist ein Mann, der hat ja das mit Gott noch ernst genommen, im Gegensatz zum Esau, auch wenn er Mist gemacht hat, auch wenn er schuldig geworden ist, aber er hat die Sache mit Gott ernst genommen. Und jetzt ist er auf der Flucht, alles ist kaputt, die Familie ist kaputt, er hat Schuld auf sich geladen und er weiß das. Und jetzt ist er dort auf der Flucht. Und was ist denn die große Angst, wenn wir so viel Schuld auf uns geladen haben? Was für eine Angst kommt in einem hoch? Ja, das, na, jetzt ist aus zwischen mir und Gott. Wie soll das jemals wieder gut werden? Und jetzt ist es bemerkenswert, was hat der Jakob in dieser Nacht für einen Traum? Er sieht eine Himmelsleiter. Und was ist mit dieser Himmelsleiter? Das ist die Verbindung, denn wer steht oben? Gott, gell? Das ist Jesus, der oben steht. Ne? Verstehen wir? Und unten ist Jakob, der Sünder. Verstehen wir? Und es gibt wieder eine Verbindung. Das ist das, was Gott ihm zeigt. Es gibt eine Verbindung zwischen dir, dem Sünder, und dem lebendigen Gott. Und wer ist denn diese Leiter letztlich? Was ist Jesus Christus? Stehen wir, selbst in Gegenständen finden wir die Vorschattung des Evangeliums. Aber da könnte man jetzt noch ganz viel, schaut euch mal die Wunder des Elisa an. Na, da ist es wunderbar vorgeschattet. Aber jetzt wollen wir gerade bei diesem Wunder stehen bleiben, denn damit schlagen wir den Bogen hinein in die Geschichte, die wir heute Morgen betrachten wollen. Der Jakob, als er am nächsten Morgen aufstand, hat einen Stein gesalbt und diesem Ort einen Namen gegeben, nämlich was? Was für einen Namen gibt er diesem Ort? Die Lilo hat es schon gesagt. Das war Bethel. Bethel, das heißt, na, Beth heißt Haus und El heißt Gott. Das ist das Haus Gottes. Und dort wollte er eine Gedenkstätte für Gott errichten, einen Altar, na, wenn er wieder zurückkommt. Und später, und das ist ganz dramatisch, entstand in Bethel etwas ganz anderes. Wodurch wurde Bethel, das Haus Gottes, später berühmt? Was fand im Haus Gottes statt? Was würde man erwarten? Dort entstand ein Ort, gell? Bethel, dort entstand auch wirklich ein Ort an dieser Stelle, wo der Jakob den Stein gesalbt hatte, wo er diese Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte. Aber was geschah später in diesem Ort? Unter Jerobeam, das war der erste König des Nordreiches nach der Reichsteilung. Was hat er in Bethel und in Dan gemacht? Da haben sie ein goldenes Kalb aufgestellt. Das heißt, Bethel, das Haus Gottes, wurde zu einem Zentrum des Götzendienstes. Und in der Folge haben wir im ganzen Nordreich nur Könige, die Götzendiener waren, mit ganz wenigen Lichtblicken. Ne? Der Schwerpunkt und die große Mehrheit der Könige waren Götzendiener. Die wandelten immer wieder, so heißt es, auf diesen Wegen Jerobeams. Na, der Jerobeam, der hat ja damals versucht, das Reich war geteilt und er hatte ja eine Verheißung Gottes, nämlich du wirst König übers Nordreich sein. Aber der hat dieser Verheißung Gottes nicht geglaubt. Und vor diesem Hintergrund hat er sich einen Schachzug ausgedacht. Es gab ja drei Feste im Jahr, zu denen die Juden nach Jerusalem rauf pilgern mussten. Nämlich das Passafest, das Pfingstfest und dann das Laubhüttenfest. Und da hat er sich gedacht, wenn die nach Jerusalem pilgern, dann habe ich ein Problem, nämlich welches? Dann werden die sich wieder dem Südreich anschließen oder werden die mich am Ende noch umbringen. Hätte das passieren können? Hätte das passieren können?
Nein,
Gott hat ihm doch etwas anderes versprochen. Verstehen wir? Und dann merken wir auf einmal wieder, wie bei dem Jerobeam die Sünde Einzug hält, weil er was nicht tut? Weil er nicht glaubt, weil er Gottes Wort nicht vertraut. Und dann merkt man das so ein bisschen auch eine Warnung hinein in unser Leben und eine Ermutigung, dass wir einfach glauben an das, was Gott sagt. Dass wir einfach festhalten an seinen Verheißungen. Der Jerobeam tut es nicht und baut stattdessen goldene Kälber. Und wen sollten denn diese goldenen Kälber darstellen? Was sagt er dem Volk? Das sind...
Wie ein Gott.
Jawohl. Und zwar welcher Gott sollte das sein? Das Israel sind die Götter, die dich aus Ägypten befreit haben. Das heißt, der hat schon noch an Jahwe geglaubt, ne? Verstehen wir? Aber der hat Jahwe in die Gestalt eines Kalbes gepackt. Aber das haben wir heute auch an mancher Stelle. Ne? Dass die Menschen schon noch an Gott glauben, aber dass sie sich ein eigenes Bild vom lebendigen Gott zimmern und machen. Und das geht am Ende schief. Kann nicht funktionieren. Mache ich das auch? Habe ich in meinem Leben auch meine goldenen Kälber, um die ich tanze? Meine goldenen Kälber, wo ich mir mein eigenes Gottesbild zurechtgezimmert habe? Das ist eine große Gefahr, weil Gott in Wirklichkeit nicht so ist. Und da dürfen wir uns immer wieder selbst prüfen, wie es auch der Apostel Paulus sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht, und uns selbst hinterfragen und uns korrigieren lassen anhand der Schrift. Vielleicht auch mal anhand dessen, was ein Bruder oder eine Schwester uns zu sagen haben. Dass wir uns dahinter fragen und schauen, hey, ist es vielleicht wirklich so? Dass unser Glaube immer wieder auf ein festes Fundament gestellt wird. Nun, aus diesem Bethel heraus und aus dieser Geschichte mit Jerobeam gab es dann in Israel einige Jahre mit großer Unruhe. Die Könige haben sich ein paar Jahre gehalten, dann gab es wieder hier, wenn wir gerade das 16. Kapitel des ersten Buch der Könige mal aufschlagen, da wollen wir auch einsteigen, dann gab es verschiedene Putsche zwischendrin und die haben sich gegenseitig umgebracht. Und dann kam der 7. König an die Macht, der hieß Ahab. Der ist wahrscheinlich den meisten von uns ein Begriff. Der hat nämlich eine ganz dramatische Ehe geführt. Wer war denn seine Frau? Das war die Isabel. Dramatisch deshalb, weil diese Ehe gewaltige Auswirkungen hatte. Bis dahin war es noch so, dass sie ihre goldenen Kälber verehrt haben und dahinter Jahwe gesehen haben. Aber mit der Isabel fand eine totale Veränderung statt. Was hat nämlich die Isabel jetzt gebracht? Die hat andere Götter gebracht, nämlich den Baal und die Aschera. Die hat sogar die Priester mitgebracht. Die kamen ja gar nicht aus Israel, die kamen aus Syrien, oder? Und die hat ihre eigenen Priester und ihre eigene Religion sozusagen mitgebracht, ihren Götzendienst. Und der wurde jetzt aufgerichtet in Israel. Ist übrigens auch interessant, gell? Weiß jemand, was der Name Isabel bedeutet? Da lernen wir schon wieder was über die Verführung. Isabel bedeutet die Reine. Die Verführung kommt ganz rein daher. Paulus schreibt mal im 2. Korintherbrief den Korinthern, dass der Teufel sich verstellt als ein Engel des Lichts. So kam es auch bei der Isabel daher. Und so ist es auch heute. Die Verführung schaut gut aus. Das ist attraktiv. Unschuldig. Aber in Wirklichkeit ist dahinter der Tod. Das müssen wir wissen. Der Ahab hat jetzt dem Baal einen Altar im Haus des Baal errichtet, das er selbst in Samaria gebaut hat. Und baute dort auch eine Aschera, so heißt es. Und er tat mehr, um den Gott Israels zu reizen, als alle Könige Israels, die vor ihm gewesen waren. Das heißt, noch keiner war so schlimm wie er. Das ist ganz interessant. Er ist der 7. König. 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Und was erreicht hier eine Vollkommenheit? Die Bosheit. Gell? Das heißt, die Bosheit kommt an den Höhepunkt. Das ist natürlich auch eine ganz schwere Zeit für wen? Für wen ist sowas eine schwere Zeit? Ja, für die Propheten, für die Gläubigen, oder? Das ist das, was wir jetzt in unserem Land und auch um uns herum erleben, oder? Ich habe das vorhin kurz erwähnt im Gebet, oder? Wenn wir einmal nach China schauen, oder? China hat jetzt Apple gezwungen, aus dem Apple Store bestimmte Bibel-Apps und Koran-Apps zu entfernen, weil das mit die Inhalte, die dort verbreitet wurden, dem Sozialismus schädlich sind. Na? Und es geht so weit, dass in China eben man Bibeln nicht mehr online bestellen kann. Man kann Bibeln nur noch in den dafür vorgesehenen Buchläden der Staatskirche kaufen. Und die wiederum steht unter der Kontrolle der Kommunistischen Partei. Die chinesische Partei wiederum hat gleichzeitig angefangen, eine eigene Bibelübersetzung rauszubringen, die Kommunistische Partei, ne? Wo bestimmte Stellen in der Bibel natürlich dann so abgeändert werden, dass es nicht mehr im Widerspruch zu den Inhalten des Kommunismus in China steht. Das muss man sich vorstellen. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das für die Christen dort bedeutet. Das ist eine furchtbare Zeit. Wer einen Gottesdienst oder eine Versammlung außerhalb der erlaubten sonntäglichen Versammlungen dieser Staatskirche besucht, muss mit 5 Jahren Haft rechnen. Das ist eine dramatische Entwicklung, die China in den letzten 2 Jahren genommen hat, 3 Jahren. Ne? An den Altären müssen mittlerweile Bilder von Xi Jinping aufgestellt werden, woraufhin meine Tochter gesagt hat, Papa, das ist ja wie im Dritten Reich. Na, da mussten Bilder von Hitler stehen. Und der Mann ist nicht anders. Ne? Der vergleicht sich mit Mao. An der Staatsfeier hat er sich im Anzug Maos präsentiert. Und wer war denn Mao? Mao war der größte Massenmörder aller Zeiten. Der hat mehr Menschen auf dem Gewissen als Stalin oder Hitler, das sollten wir wissen. Und vor allem mehr Christen. Aber es liegt eine gewisse Verheißung auch in unserem Text. Das Boshafte scheint die Vollendung zu erreichen. Aber Gott lebt und ihn kann niemand überwinden. Und auch das dürfen wir erleben, jetzt wenn wir dieses 16. Kapitel des ersten Buchs der Könige schauen. Wir wollen einmal den Vers 34 lesen, was genau interessanterweise in diesen Tagen geschah. Während Ahab eben dieses Haus des Baal mit dem Altar bereichert sozusagen und die Aschera baut und der Götzendienst in Israel einen neuen Höhepunkt erreicht hat, genau in diese Zeit hinein passiert etwas sehr Bemerkenswertes. 1. Könige 16, Vers 34. Da heißt es, in seinen Tagen, und das bezieht sich auf den Ahab, von dem vorher die Rede ist, in seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund. Und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Das ist eine dramatische Geschichte, von der hier die Rede ist. Jetzt wollen wir versuchen, mal diese Geschichte zu verstehen, vor allem vor dem Hintergrund, den ich einleitend erwähnt habe, dass die ganze Schrift ein großes Thema hat, nämlich Jesus Christus. Was ist denn das Erste, was uns auffällt, wenn wir in diesen 34. Vers einmal hineinschauen? Womit beginnt er? Oder können wir vielleicht mal kurz zusammenfassen, was ist das Geschehen, ganz grob? Nur mal, was beobachten wir, was geschieht hier? Also Jericho wird wieder aufgebaut. Sehr gut. Von wem? Hiel heißt der gute Mann. Und was passiert, während er Jericho wieder aufbaut? Er verliert seinen erstgeborenen Sohn, und zwar wann? Bei der Grundsteinlegung. Und was passiert weiter? Er verliert seinen jüngsten Sohn, als er die Tore einsetzt, das heißt, als die Stadt fertig ist. Das ist ein seltsames Ereignis. Und dann wird hier interessanterweise schlussendlich noch Bezug genommen auf was?
Das war so angekündigt
durch Josua, den Sohn Nuns. Das heißt, wenn wir diese Geschichte richtig verstehen wollen, was müssen wir jetzt also machen? Wir müssen nachlesen, was war denn angekündigt. Na? Also, gehen wir mal zurück, Josua Kapitel 6, Vers 26. Darf gerne jemand von euch vorlesen?
Situation ließ Josua damals schwören: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen, mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen.
So, was können wir daraus lesen aus diesem Vers 26 im 6. Kapitel des Buches Josua?
Dass es länger gedauert hat.
Dass es länger gedauert hat, jawohl, was noch? Was können wir noch rauslesen?
Sehr viele Jahre die Leute gescheut haben, Jericho aufzubauen. Aha. Und jetzt ist das Wort wörtlich erfüllt.
Jawohl.
In diesen Tagen Ahabs.
Jawohl. Da haben sich wahrscheinlich viele Jahre die Leute gescheut, Jericho wieder aufzubauen. Warum?
Weil sie Angst haben, dass sie ihren Söhnen
verlieren. Ja, weil sie Angst. Das heißt, was haben die? Die hatten noch eine gewisse Gottesfurcht. Es ist interessant, jetzt scheint diese Gottesfurcht dahin zu sein. Das passt. Denn wann geschieht dieser Aufbau Jerichos, Kapitel 16, Vers 34 im ersten Buch der Könige? Wann geschieht der?
In den Tagen von Ahab.
In den Tagen Ahabs. Genau in diesen Tagen. Wir kennen die Motivation dessen, der es getan hat, nicht, oder? Das steht nicht drin. Aber man kann so ein bisschen spüren, das scheint wohl so zu sein. Wenn ich weiß, das kostet mich meinen Erstgeborenen und meinen jüngsten Sohn, wenn ich das ernst nehme, dann lasse ich das. Da liegt ein Fluch drauf. Und von wem kam dieser Fluch? Jawohl, von Josua und damit von Gott. Das ist dramatisch. Das heißt, diese Tatsache, Jericho wieder aufzubauen, ist eigentlich was? Das ist eine Herausforderung Gottes. Aber jetzt macht Gott etwas ganz Besonderes daraus. Und das ist etwas, was wir in diesem Vers erleben werden. Gott benutzt diese Herausforderung, um in diese Zeit Ahabs hineinzusprechen. Denn was werden die Menschen jetzt erleben über diese Herausforderung Gottes?
Dass Gott sagt, tut, was er sagt.
Dass Gott tut, was er sagt. Das heißt, dass Gott
lebendig.
Was ist?
Lebendig.
Dass er lebendig ist. Und wisst ihr, was der Name Hiel bedeutet? Gott lebt. Das ist die Bedeutung im Hebräischen des Namens Hiel. Und genau das werden die Menschen jetzt erleben, dass der lebendige Gott lebendig ist, dass er nicht tot ist, dass er nicht zuschaut, sondern dass Gott lebt. Und dass sein Wort zutrifft. Dass er tut, was er versprochen hat. Und das ist für die Menschen, die in so einer schweren Zeit an Gott festhalten, was? Eine Ermutigung und ein Trost. Herr Jesus, ich weiß, du lebst und ich weiß, dein Wort ist wahr und ich kann mich da draufstellen und verlassen. Dein Wort wird sich erfüllen. Egal, was die Menschen außenrum tun. Und es ist aber gleichzeitig noch mehr. Es ist nicht nur eine Ermutigung für diejenigen, die schon an Gott glauben, sondern dazu gebraucht Gott jetzt diese provokante Aktion des Hiel. Dass Menschen aufgerüttelt werden. Er gebraucht es, um sich mitten hinein in diese dunkle Zeit zu verherrlichen. Um mitten hinein in diese dunkle Zeit zu sprechen. Ich lebe. Warum macht er denn das? Was drückt Gott damit aus?
Eine Warnung.
Eine Warnung, jawohl. Was drückt Gott noch damit aus? Was ist letztlich die Grundmotivation Gottes dahinter, dass er redet in diese Zeit hinein?
Dass sie sich wieder zu ihm wenden.
Warum?
Weil er sie
liebt und nicht will, dass sie verloren gehen. Das ist gewaltig. Da sehe ich ein Stück, auf der einen Seite diese ganze Konsequenz des lebendigen Gottes, auf der anderen Seite sehe ich auch diese Liebe, die in dieser Konsequenz steckt. Dieses Ringen, gerade in diese Zeit der totalen Gottlosigkeit hinein, gebraucht Gott diese gottlose Handlung des Hiel, diesen Aufstand gegen ihn, um sich zu verherrlichen und das Volk zu rufen zur Buße und zur Umkehr. Kehrt um zu mir. Ist auch interessant, das heißt, das Volk Gottes braucht was? Was braucht das Volk Gottes hier? Es braucht Buße. Das ist bis heute so geblieben. Nur weil ich äußerlich zum Volk Gottes gehöre, gehöre ich noch lange nicht innerlich dazu. Seht ihr, Norbert, damit deine Kinder werden konnten, was brauchten sie? Die mussten als solche geboren werden. Und genauso ist es im Geistlichen auch. Damit ich Gottes Kind sein kann, reicht es nicht, wenn ich getauft bin. Reicht es nicht, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Reicht es nicht, wenn ich regelmäßig spende, Bibel lese oder die Gebetsgemeinschaften besuche. Damit ich Gottes Kind bin, muss ich als Gottes Kind geboren sein. Und wo werde ich denn als Gottes Kind geboren? Wann geschieht das? Und wann kommt der Heilige Geist? Kommt der Heilige Geist bei der Taufe? Nein, das ist falsch. Das steht überhaupt nicht in der Bibel. Das wäre dramatisch. Der kommt in dem Moment, wo ich gläubig werde. Paulus schreibt an die Epheser, da ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Nicht durch die Taufe, sondern durch den Glauben. Die Bibel redet immer nur von der Errettung durch den Glauben. Die Bibel gebraucht wohl an manchen Stellen auch die Taufe auf diesem Weg zur Errettung. Ne? Das ist aber ein Heilshandeln Gottes speziell an Israel. Würde jetzt zu weit gehen, wenn wir das in der Tiefe anschauen. Ne? Aber es ist immer in Verbindung mit dem Glauben. Das, was rettet, ist immer der Glaube. Und nie eine Tat. Nie. Ich muss glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, mein Retter ist. Dass er für meine Schuld gestorben ist und dass er mich rettet. Verstehen wir das? Wie die Männer, die an dem Seil hingen bei der Hure Rahab. Oder wie die Rahab. Was war die Rettung der Rahab? Was musste sie tun? Die musste sich verstecken, in ihrem Haus bleiben. Und was musste sie in dem Haus machen? Die Schnur raushängen. Das heißt, dass sie die Schnur raushängen lässt. Was zeigt das? Dass sie glaubt, dass sie diesem Wort der Israeliten glaubt, wenn ich das tue, dann werde ich gerettet. Der Glaube hat also immer auch Werke als Folge. Das ist wie bei meinen Kindern, oder? Na, kennst du auch, oder? Wenn man dem Kind sagt, bitte lang nicht an die heiße Herdplatte und das Kind langt hin, dann hat es mir nicht geglaubt. Wenn mir mein Kind glaubt, dann wird es nicht an die heiße Herdplatte langen. Das machen die wenigsten Kinder. Ne? Die meisten müssen sich tatsächlich die Finger verbrennen. Ne? Gell? Aber deswegen müssen wir es im Geistlichen nicht genauso machen. Ich muss glauben. Und das gilt, ob ich jetzt ein Jude bin oder ein Heide. Das gilt, ob ich jetzt Teil des Volkes Israel in der damaligen Zeit war oder ob ich heute einer Gemeinde oder einer Kirche angehöre. Wenn ich nicht Glauben habe an Jesus als meinen persönlichen Retter, dann gehe ich verloren. Das muss ich wissen. Und das ist dramatisch. Es braucht auch in meinem Leben. Mit Paulus, das ist ganz interessant. Karl Barth, ne, der große Theologe, da gab es viel Wertvolles von ihm. Ne? Auf der anderen Seite hat er ein paar Dinge gebracht, die lassen einen etwas sprachlos zurück. Oder wenn er am Ende des Tages hier auf die Frage, wann seine Bekehrung stattgefunden hat, sagt, ja, vor 2000 Jahren, also damals waren es 1927 war das, dann hat er gesagt, vor 1927 Jahren auf Golgatha. Das ist natürlich Blödsinn. Da hat nicht seine Bekehrung stattgefunden. Da ist Jesus für ihn gestorben. Aber jetzt gilt es, dass ich das Ganze in meinem Leben persönlich annehme. Paulus ermahnt die Korinther und sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, wenn das Werk Jesu, so wie es Karl Barth gelehrt hat, schon gilt für alle Menschen auf der Welt, ich muss es ihnen nur noch sagen, weil sie es nicht wissen, aber sie sind trotzdem gerettet. Ja, dann bräuchte ich nicht mehr sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Dann würde Paulus sagen, ihr seid alle versöhnt mit Gott. Das ist das Werk jedes Einzelnen, dass ich diese Versöhnung mit dem lebendigen Gott persönlich annehme. Lasst euch versöhnen mit Gott. Tut Buße, ruft er auf. Kehrt um. Und dieses Rufen Gottes gab es auch damals. Das Böse war am Höhepunkt. Und Gott ruft hinein und zeigt ihnen, Hiel, ich lebe. Er ist ein lebendiger Gott. Das ist Ermutigung für uns, die Gläubigen und für die Gläubigen damals, dass Gott zu seinem Wort steht. Ganz egal, was die Menschen außenrum reden, ich darf wissen, Gottes Wort ist wahr. Wie du es vorhin so schön gelesen hast in der Einleitung. Gottes Wort ist wahr. Kann ich mich draufstellen und weiß, er tut, was er versprochen hat. Auch wenn es vielleicht manchmal anders ausschaut, aber es wird am Ende genauso geschehen, wie es hier steht. Und auf der anderen Seite ist es ein Ruf zur Umkehr für die, die Jesus bis dato abgelehnt haben. Aber jetzt ist es interessant, wenn wir weitergehen, na? Wenn wir einmal hineinschauen in diese Geschichte. Der Hiel baut Jericho wieder auf. Und jetzt ist es so, dass Gott in diesem Ruf etwas ganz Wunderbares hineinlegt. Der Hiel macht einen Affront gegen Gott und Gott gebraucht ihn, um sich zu verherrlichen. Und wie wir gleich sehen werden, nutzt den Hiel, um auf Jesus Christus hinzuweisen. Welche Stadt baut der Hiel wieder auf? Jericho. Das heißt, Jericho war was? Jericho war zerstört. Was muss ich mir jetzt, wenn ich Bibel lese, für eine Frage stellen?
Warum?
Das sind die einfachsten Fragen. Fragt immer warum. Warum? Warum war Jericho zerstört? Ja, warum? Warum war es denn zerstört?
Ja, das ist doch, wo die Israelis da rumgelaufen.
Ja, richtig. Das ist das, wo die Israelis rumgelaufen sind. Ne? Und am siebten Tag, nach dem siebten Mal rumlaufen, in Summe sind sie 13 Mal um die Stadt gelaufen. Ne? Da sind dann endlich die Mauern eingestürzt, oder? Und dann wurde die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Warum? Müssen wir wieder nach dem Warum fragen. Warum hat Gott das getan? Laut.
Vielleicht waren die böse.
Also, jetzt springen wir mal, bitte, heute Morgen springen wir ein paar Mal durch die Bibel. Ja, ist hoffentlich in Ordnung. 1. Mose. 1. Mose, Kapitel 16. Da findet man eine ganz wertvolle Stelle. Da spricht Gott zum Abraham und sagt ihm etwas, 1. Mose 15, Entschuldigung, nicht 16, und sagt ihm etwas, was auch für uns ganz wertvoll ist. Da gibt er ihm einen Blick hinein in die Zukunft, eine Vision über das, was er tun wird an Israel. Und wenn ihr mal lest, 1. Mose 15, Verse 13 und 14, darf gerne mal lesen. Jemand? Verse 13 und 14.
Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen.
Super. Und jetzt bitte weiterlesen im Vers 16.
Sie aber soll in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll.
Stopp. Was lernen wir hier? Da ist die Rede von Israel, wie es unterdrückt werden wird in Ägypten. Da ist die Rede davon, wie Gott Ägypten richten wird. Und dann ist die Rede davon, wie die Israeliten einziehen werden ins Land Kanaan. Na, und stellvertretend für die Kanaaniter wird hier der Amoriter genannt. Der steht immer wieder im Alten Testament stellvertretend für alle Stämme in Kanaan. Und was sagt Gott jetzt? Warum dauert es beim Abraham noch 4 Generationen, bis es soweit sein wird? Warum muss noch gewartet werden? Die Bosheit ist noch nicht voll. Das heißt, der Amoriter, die Kanaaniter hatten was? Die hatten eine Zeit
zur Umkehr
der Gnade. Denken wir nur, als der Abraham dem Melchisedek begegnet, da gab es mitten im Land der Kanaaniter einen Priester, der den lebendigen Gott kannte. Die hatten eine Erkenntnis des lebendigen Gottes, aber die haben diese Erkenntnis über Bord geworfen, genauso wie Deutschland. Das klingt vielleicht jetzt dramatisch, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, das so frei in so einer Fülle das Evangelium hatte, so viel gute Theologie hatte wie Deutschland. Und wir haben alles über Bord geworfen. Und heute sind wir Vorreiter in vielen anderen Dingen, oder? Das ist kein Wunder mehr. Das ist kein Wunder. Der Amoriter hat es genauso gemacht. Die haben es über Bord geworfen. Das heißt, das, was dann kommen wird, ist also letztlich was über den Amoriter? Das ist Gottes Gericht. Und Israel ist Gottes Gerichtswerkzeug. Das gilt für die Gemeinde nicht mehr. Ja? Die Gemeinde kämpft gegen Mächte aus Fleisch und Blut nicht mehr, sondern nur gegen geistliche Mächte. Gell? Aber für Israel galt das. Und als jetzt die Israeliten ankamen, auch bei Jericho, und die zwei Kundschafter in Jericho waren, da sagt die Hure Rahab einen ganz interessanten Satz zu diesen zwei Männern. Die sagt: Wir wissen das, was? Dass ihr siegen, denn der lebendige Gott, der Jahwe, sie benutzt sogar den Namen Jahwe, denn der Herr ist mit euch. Das wussten die Leute in Jericho ganz genau. Und was wäre denn jetzt die richtige Reaktion gewesen, wenn sie wissen, da ist der lebendige Gott mit ihnen? Da hätten sie Buße tun müssen. Deswegen tut die Hure Rahab genau das. Die Rahab macht das. Die weiß, ich kann vor dem lebendigen Gott nur bestehen, wenn ich umkehre. Aber die Männer von Jericho haben was gemacht? Und die Bewohner Jerichos. Die haben sich verschlossen vor dem lebendigen Gott. Die wollten es nicht wahrhaben. Seht ihr, da geht es uns am Ende allen nicht anders als Jericho, wenn ich das nicht anerkenne. Und jetzt merke ich auf einmal, was war also letztlich der Urgrund, dass Jericho zerstört wurde? Was sehe ich daran? Es war Gottlosigkeit und damit war diese Zerstörung nichts anderes als Gottes Gericht. Das war Gottes Gericht über ihre Sünde. Spannend ist, was bedeutet denn der Name Jericho? Wir müssen auch manchmal ein bisschen die Namensbedeutungen anschauen. Gell? Ich kann euch da nur das Lexikon von Dr. Abraham Meister empfehlen. Das ist das Beste, was es da gibt dazu. Das biblische Namenslexikon von Abraham Meister. Was bedeutet denn der Name Jericho? Bedeutet so viel wie Palmenstadt. Was würde man denn da erwarten bei einer Palmenstadt? Ach, was Gutes, was Herrliches, da blüht und pulsiert das Leben, oder? Na, und die lag ja auch so schön in diesem Tal unten am Jordan, oder? Das heißt zum Beispiel, der König Herodes hatte nämlich dort seine Winterresidenz. Na, weil es dort wärmer war im Winter, weil es dort schöner war im Winter, in der Palmenstadt. Aber jetzt war von der Palmenstadt nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Und auf einmal merke ich, Jericho erinnert an wen? Wer sollte eigentlich herrlich sein und nur ein Trümmerhaufen ist übrig? Der Mensch. Paulus schreibt in Römer 3, Vers 23, denn wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn geschaffen als sein Ebenbild, als was Wunderbares, als was Herrliches. Und jetzt schaue ich in das Leben der Menschen, da ist von der Ebenbildlichkeit Gottes nichts mehr da. Sie ist komplett zerstört durch die Sünde. Das ist wie bei Jericho. Und jetzt legt der Josua einen Fluch. Und zwar auf wen? Richtig. Nicht auf die Stadt selbst, sondern auf den, der sie wieder aufbauen wird. Das heißt, wenn einer diese Stadt wieder aufbauen will, dann muss er was werden?
Zerstört.
Jawohl. Dann wird er zum Fluch werden. Und auf einmal merken wir, wenn einer die zerstörte Stadt Jericho, die wegen ihrer Sünde zerstört wurde, wieder aufbauen will, dann muss er zum Fluch werden. Und unser Leben ist doch genauso zerstört, die Herrlichkeit ist kaputt gegangen durch unsere Sünde. Aber damit einer das wieder aufbauen kann, muss er was werden? Der muss selbst zum Fluch werden. Was schreibt Paulus im Galaterbrief über Jesus Christus? Als er am Kreuz hing, ist er was geworden? Er wurde für uns zum Fluch. Und auf einmal merken wir, auf wen blicken wir jetzt plötzlich? Auf Jesus. Da wird dieser Hiel, verstehen wir, der in diesem Affront gegen Gott noch gehandelt hat, auf einmal ein Bild auf wen? Auf Jesus. Unglaublich, oder? Wie Gott die Sache umdreht. Der wird zum Fluch, damit diese durch Gottes Gericht zerstörte Stadt wieder auferstehen kann. Und genauso ist Jesus zum Fluch geworden. Für unsere Sünde, damit was Herrliches wieder aus unserem Leben werden kann. Und jetzt ist es interessant, worin drückt sich dieser Fluch nun aus für den Hiel? Was erlebt er? Jawohl, und zwar zuerst der Erstgeborene. Also dieses Werk beginnt, muss ein Erstgeborener sterben. Und jetzt schauen wir mal hinein, was passierte, damit Gott uns verlorene und zerstörte Sünder, die nicht mehr diese Herrlichkeit haben, die sie haben sollten, damit er wieder was Herrliches aus uns machen kann, damit das Werk begonnen werden kann, was musste geschehen? Der Erstgeborene musste sterben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ist das nicht wunderschön? Jetzt wird doch Hiel noch mehr zum Bild auf Jesus. Verstehen wir? Dass Jericho wieder auferstehen kann, bedeutet, dass der Erstgeborene sterben muss. Und damit beginnt dieses Werk. Was erlebt doch Hiel weiter? Jetzt schreitet das Werk voran. Und als das Werk fast vollendet ist, als die Stadttore eingehängt werden, passiert was? Auch der Jüngste stirbt. So übrigens ein interessantes Wort im Hebräischen für den Jüngsten. Das bedeutet so viel wie der Geringste, der Verachtete. Und damit erinnert der Jüngste auch wieder an Jesus. Denn was war er am Kreuz? Er war verachtet und verspottet. Verstehen wir? Aber es ist wunderbar. Das heißt, dieses Werk, das der Hiel hier vorantreibt, das beginnt er mit dem Tod seines Erstgeborenen und es wird vollendet mit dem Tod seines Jüngsten. Das heißt, wir haben ein Opfer förmlich, das gebracht werden muss am Anfang und ein Opfer am Ende. Und jetzt schauen wir in die Bibel hinein. Auf wen weist denn das hin? Dieses Opfer, das den Anfang markiert und das Ende. Was ist denn Jesus? Hebräer 12. Er ist unser Anfänger und Vollender des Glaubens. Nicht nur, dass Jesus einen Anfang mit uns macht, sondern dass er es auch vollendet. Seht ihr, wir würden doch alle das Ziel nicht erreichen, wenn Jesus nicht neben Anfänger auch Vollender wäre. Ist das nicht gewaltig? Das heißt, verstehen wir, sein Opfer schließt förmlich unser ganzes Leben ein, vom Anfang bis zum Ende. Im Alten Testament gab es einen interessanten Brauch. Die mussten ja ihre Lämmer opfern. Wie viele Lämmer mussten denn jeden Tag geopfert werden? Im Tempel. Standardwochentag. 2. Nämlich 1 am Morgen und 1 am Abend. Und am Sabbat waren es dann 4. 2 am Morgen, 2 am Abend. Macht in Summe wie viele Lämmer?
6 mal 2 sind 14,
plus 2 mal 3 sind 6, also 16. Genau, sehr gut. Also 16 Lämmer. Ist übrigens ganz interessant. Was drücken denn diese Lämmer also aus? Ein Lamm, ein Opfer am Morgen, eins am Abend. Eins am Morgen, eins am Abend. Eins am Morgen, eins am Abend. Das Opfer des Lammes umschließt den ganzen Tag. Ist das nicht wunderbar? Und das gilt doch auch für unser Leben. Das Opfer des Lammes umschließt mich völlig. Ist das nicht herrlich? Ich darf mich jede Sekunde meines Lebens in diesem Opfer des Lammes geborgen wissen. Ich darf jede Sekunde meines Lebens wissen, dass das Opfer des Lammes ausreicht für alles. Ist das nicht herrlich? 16 Lämmer in der Woche. Warum 16? Wenn wir mal 1. Korinther 13 studieren, dann hat die Liebe genau 16 Eigenschaften. Das ist Ausdruck der Liebe Gottes in Jesus, die uns geschenkt worden ist. Ist das nicht gewaltig? Seht ihr? Und dann schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossee, an die schreibt er einen interessanten Satz und sagt er, wie ihr den Christus kennengelernt habt, oder angenommen habt, so, wandelt auch in ihm. Und das ist oft unser Problem. Wir lernen Christus kennen, wir nehmen ihn an und wissen, es ist alles nur Gnade. Und dann wollen wir leben und meinen auf einmal, jetzt müssen wir selber machen. Aber Lilo, geht es? Nein, das geht nicht. Was bleibt, bis du, wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wenn ich ihn aus lauter Gnade und völlig ohne eigene Verdienste angenommen habe, wie soll dann mein Wandel ausschauen? Auch so, dass ich bei jedem Schritt, den ich tue, weiß, Herr Jesus, du bist alles und ich bin nichts. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Seht ihr, und so sprechen diese zwei Söhne, die sterben müssen, um Jericho wieder aufzubauen, von diesem Opfer des einen Sohnes, der den Anfang und das Ende markiert, der den Beginn dieses Heilsweges Gottes markiert. Na, ich bin gerettet in Jesus, aber jetzt beginnt es nicht nur die Tatsache der Errettung, sondern er beginnt ja auch mich wiederherzustellen, oder? Gell? Wenn wir Kolosserbrief studieren, da heißt es, dass wir erneuert werden. Gell? Kennt ihr die Stelle? Kolosser 3. Durch das Anziehen des neuen Menschen, der beständig, so kann man übersetzen, der beständig erneuert wird. Das ist das, was jetzt geschieht. Wie Jericho wieder aufgebaut wird, werden auch wir wieder verändert. In was? In sein Bild. Und wann wird das vollendet sein? Wenn wir bei ihm sind. Und bis dahin umschließt das Opfer des Sohnes den Anfang und das Ende. Das ist herrlich. Das darf ich wissen. kommt Jesus mit dir ans Ziel, Gerald? Ja, mit mir auch. Ja, herrlich, oder? Darf ich ihm danken? Herr Jesus, dass du es schaffst. Ist nicht so einfach, mit dem Friede ans Ziel zu kommen, aber er schafft es. Versteh mal. Und das macht mich getrost und das macht mich froh. Und ich darf ihm dafür heute schon danken, dass das Opfer von Golgatha ausreicht. Der Sohn hat den Anfang markiert und der Sohn markiert das Ende. Das ist herrlich. Wir wollen auch das Ende finden langsam. Na, es gäbe hier noch ein paar sicherlich spannende Gedanken, auch wenn wir in die Namen der beiden anderen Söhne blicken. Aber ich denke, wir wollen es damit belassen. Wir haben gesehen, wie Jesus Christus in wunderbarer Weise diesen Affront des Hiel genutzt hat, um sich zu verherrlichen. Um diese Stelle, um dieses Geschehen sogar zu gebrauchen, um schon hinzuweisen auf das eine Opfer, das kommen wird. Und das ausreicht für die Schuld der ganzen Welt. Ist das nicht herrlich? Und er darf es uns getrost machen. Getrost im Kampf mit unserer Sünde, oder? Dass ich ein Opfer habe, das ausreicht, das Anfang und Ende markiert. Und es darf mich getrost machen, auch in dieser Welt, in der das Böse immer mehr überhand zu nehmen scheint, so wie hier auch, dass Gott selbst hier einen Hiel und einen Ahab und diese Zeit gebraucht, um sich zu verherrlichen. Am Ende können sich die Großen dieser Welt auf den Kopf stellen und sie können Bibeln verbieten und Bibel-Apps verbieten, aber sie werden niemals Gottes Wort aus dem Weg räumen können. Das hat noch nie funktioniert und das wird nie funktionieren. Können wir die ganze Geschichte schauen. Denken wir nur an einen Kaiser Augustus. Na? Ach, das war ein Mann. Ne? Augustus war gar nicht sein Name. Eigentlich hieß der gute Kerl Octavian. Ne? Aber in seiner Selbstverherrlichung hat er sich Augustus nennen lassen. Was heißt nämlich Augustus? Der Erhabene, ne? Der Verehrungswürdige. Das war nämlich der Gedanke dahinter. Schaut mal her, was ich für ein toller Kerl bin. Den Frieden hat er gebracht ins Römische Reich, das bis dahin so zerrissen und zerstritten war. Und da haben die den gefeiert wie einen Messias. Das ist tatsächlich so, wenn man mal bei Virgil, dem römischen Dichter, nachliest. Ne? Wie einen Messias haben die den gefeiert. Und dann lässt er in seiner Größe und seinem Überschwang, will er sein Reich zählen lassen. Damit er weiß, wie viel Steuern er woher bekommt, wie mächtig und groß er ist. Und was wird er dadurch? Was wird er dadurch? Zu einem Werkzeug Gottes. Weil genau dadurch die Maria und der Josef nach Bethlehem kommen. Und der Messias da zur Welt kommt, wo es Gott versprochen hat. Da war ein Mann, der selber der Messias sein wollte. Und am Ende muss er sogar noch Gottes Werkzeug zur Erfüllung der Schrift sein. Oder denken wir an den Kaiphas, den hohen Priester, ne? wie der im Hohen Rat die Tötung Jesu verlangt. Und damit am Ende zum Werkzeug Gottes wird. Damit Gottes Pläne, die sie eigentlich verhindern wollten, sie wollten eben genau nicht, dass Jesus verherrlicht wird. Und sie werden doch zum Werkzeug der Verherrlichung. Und so können wir durch die ganze Geschichte sehen. Da ist ein Adolf Hitler, der versucht, Israel und die Juden zu vernichten. Israel gab es ja damals noch gar nicht. Ne? Aber die Juden zu vernichten. Und zu was wurde er am Ende dadurch? Zu einem Werkzeug der Wiedererstehung des jüdischen Staates. Dass biblische Verheißung und Prophetie in Erfüllung gehen. Merken wir was? Was für einen großen und gewaltigen Gott wir haben. Und da haben wir so einen Hiel und einen Ahab. Und Gott dreht die Situation um sich zu verherrlichen. Um Menschen zum Glauben zu rufen und die Gläubigen zu stärken. Und so dürfen wir es mitnehmen, auch in unserem Tag. Ich möchte schließen und noch mit uns beten. Herr Jesus, und jetzt danken wir dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du so groß und gewaltig bist. Und wir danken dir, dass dein Opfer Anfang und Ende umschließt. Dass unser ganzes Leben in deinen Händen geborgen sein darf, dass dein Opfer ausreicht und dass du uns gerecht machst vor dem lebendigen Gott. Danke auch, dass in der jetzigen Zeit wir wissen dürfen, Herr, dass du ans Ziel kommst, dass auch die Großen und Mächtigen dieser Erde nicht können, wie sie wollen, sondern dass alles an deinem Thron vorbei muss. Und du hast Gedanken des Friedens über uns. Da danken wir dir, Herr. Amen. Amen.